Also das, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber das war so ein Gefühl in mir, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich auch mal so ein bisschen an mich denken. Ich mache diesen Job, weil ich sage, ich will Teil von was ganz Großem sein. Wir menscheln alle, ja, und es wäre komisch, wenn immer alles perfekt wäre, und das will ich auch nicht sein.
Herzlich willkommen bei Madly Inspired, dem Podcast für Menschen mit Vision. Hier sprechen wir über den Weg zum Erfolg, über persönliches Wachstum und alles, was passiert, wenn wir uns erlauben, groß zu denken. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist Alina Bartler. Alina ist Geschäftsführerin von der Brautgalerie Geli Bartler im Briegachtal. Im Interview spricht sie darüber, wie es ist, Mama, Geschäftsführerin und man selbst zu sein. Sie gibt ganz viele spannende Einblicke in die Branche und auch hinter die Kulissen und spricht außerdem darüber, was für einen Druck Bräute heutzutage oftmals vor allem durch Social Media haben. Das Interview war wieder super spannend und inspirierend und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Alina,
hallo.
Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Und ich würde sagen, wir fangen an wie immer, dass ich dich bitten würde, dass du dich einfach mal vorstellst.
Ja, gerne. Ich bin die Alina. Ich bin 35 Jahre alt und Mama von zwei kleinen Kindern, 3 und 7 Jahre alt. Ich habe bei der Industrie- und Handelskammer eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht. Und bin dann 2015 in den Familienbetrieb von meinen Schwiegereltern mit eingestiegen, in die Brautgalerie Geli Bartler. Und da seit Anfang 2025 jetzt Geschäftsführerin.
Mhm, sehr cool. Ich finde es immer voll spannend irgendwie, wenn man den Leuten so sagt, stell dich mal vor, weil man dann merkt, weißt du, was die so zuerst sagen? Mhm. Gehen die so zuerst auf den Beruf oder jetzt wie du erst auf Familie und so? Das finde ich immer ganz schön. In dem Moment, wo du im Familienunternehmen eingestiegen bist, hättest du dir da schon vorstellen können oder hast du das gedacht, dass du irgendwann mal Geschäftsführerin bist?
Nee, nicht direkt. Also man muss dazu sagen, ich bin mit meinem Mann schon seit 2008 zusammen. Also ich war schon eine ganze Weile in der Familie mit drinne und kannte den Betrieb natürlich auch schon und habe bei der IHK im Prüfungswesen gearbeitet. Das war sehr vielfältig und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich war schon immer so ein Mensch, der nicht gerne nur eine Sache gemacht hat. Also ich bin manche Tage gerne im Büro, ich bin aber manche Tage auch viel lieber beim Kunde oder manchmal bin ich auch gerne im Lager und sortiere alles aus oder so. Ja, und dann kam das so, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich will mal was anderes machen und meine Schwiegereltern haben zwei Söhne. Es war eigentlich schon immer klar, okay, die Söhne werden nicht ins Brautgeschäft einsteigen. Die waren zwar immer mit dabei im Hintergrund, aber es war klar, die wollen das nicht übernehmen. Mhm. Und ja, die Geli hat dann immer gemeint, ja, irgendwann verkaufen wir es halt dann. Und ich dachte immer, oh Gott, das können wir doch nicht verkaufen. Das gibt's so lange und der Name ist so bekannt. Und ja, und dann habe ich mich aber auch nicht aufdrängen wollen. Also ich wollte nicht, dass die sich verpflichtet fühlen, dass ich da jetzt mit einsteigen muss und habe dann das einfach mal so in den Raum geworfen, ja, dass ich mir jetzt mal was Neues suchen will und dachte, okay, entweder springen sie drauf an oder halt nicht. Mhm. Und die haben aber den Wink mit dem Zaunfall dann schon gecheckt und ja, die Geli hat dann gemeint, Mensch, wir können das ja mal versuchen und ich habe eben dann, also davor schon immer mal wieder so bei der Inventur oder so geholfen oder samstags Kaffee gemacht am Empfang oder sowas, dass ich schon so ein bisschen reinschnuppern konnte und bin aber dann eben 2015 mit eingestiegen, mit der Bedingung, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall noch Kinder kriegen und es kann sein, ich steige dann auch nochmal für die Elternzeit aus. Genau, und so war das dann auch. Also ich habe dann 2019 meinen Sohn bekommen, war dann 2 Jahre raus aus dem Unternehmen und also wie man halt so im Familienbetrieb raus ist, ne? Also man ist irgendwie immer auch trotzdem noch so ein bisschen mit drin. Genau, und als dann meine Tochter auch in den Kindergarten gegangen ist, bin ich dann wieder richtig eingestiegen und das war eigentlich dann auch so das, wo ich dann schon auch als Rolle der Geschäftsführerin immer mit dabei war, also auch wenn es noch nicht auf dem Papier so war. Aber die Geli hat mir da eigentlich viele Freiräume gelassen und ja, ich habe mich dann viel auch mit einbringen können.
Mhm.
Ja.
Heißt, als du 2015 eingestiegen bist, welche Rolle hattest du da? Oder was
ja,
war da dein?
Also ich habe erstmal so angefangen, ein bisschen so im Hintergrund, sag ich mal, aufzuräumen, ne, so ein bisschen neu zu strukturieren, gerade was das Büro auch angeht und so. Man muss dazu sagen, vor Corona sah natürlich die Hochzeitsbranche noch ganz anders aus. Mhm. Es war ja wirklich auch die Herausforderung, alles war noch auf Papier. Ja, wir haben alles ein bisschen dann so umgestellt, dass alles ein bisschen digitaler wird. Das waren einfach Dinge, die Geli und auch mein Schwiegerpapa, der Raimund, ja, einfach auch alterstechnisch gar nicht mehr so konnten. Ja, so ja. Und ja, und dann habe ich erstmal das so gemacht, natürlich dann auch beraten, war aber überwiegend eigentlich so im Background so fürs Office eigentlich zuständig. Mhm. Genau, ja.
Okay. Und war Selbstständigkeit für dich schon immer ein Thema?
Eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt mal so zu der Zeit vor meinem Mann denke, dann hätte ich das eigentlich nicht gedacht. Also ich habe mich nie selbstständig gesehen. So. Mhm. Da bin ich jetzt so reingerutscht. Und die Geli hat aber auch immer gesagt, wenn das für dich nicht passt oder du merkst, das macht dir keinen Spaß oder so, will sie nicht, dass ich mich da gezwungen fühle, nur weil es der Familienbetrieb ist, das zu übernehmen. Also es war überhaupt gar nicht so, dass ich das machen musste. Ja, wie man heute sieht, hat es mir Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß. Und es ist halt für mich eigentlich der perfekte Job, weil ich einfach, wie gesagt, ganz vielfältig dort sein kann. Ja.
Die Abwechslung. Ich merke das auch gerade bei mir zurzeit total, wie ich das auch wertschätze. Weil ich habe gerade so viele Ideen irgendwie, mir kommen gerade immer wieder und ich muss mir das dann auch immer gleich aufschreiben. Und gestern war es erst, dass ich dann echt so dachte, wie cool, ich muss mit niemandem absprechen, machen wir das, wie machen wir das, sondern ich habe eine Idee und wenn ich will, setze ich die heute Abend noch um. Ja. Ja. Und das finde ich so cool, diese Freiheit. Ich finde jetzt aber trotzdem Selbstständigkeit und Geschäftsführung, wo jetzt auch wirklich, also ich bin ja One-Man-Show, und Geschäftsführung finde ich jetzt trotzdem nochmal eine andere Nummer, weil da hängen ja auch Mitarbeiter dran und alles. Stelle ich mir auch mit viel Druck teilweise verbunden vor. Wie gehst du damit um oder empfindest du das überhaupt so?
Ja, schon. Also ich sag mal, die Geschäftsführung an sich selber alleine nicht, aber das alles zusammen Mama sein, Geschäftsführerin sein, eine Verantwortung auch für mein Personal und mein Team zu haben und aber auch ich selber zu sein. Ja, das ist oft so das, was ich ganz oft hinten anstelle. Ich habe so die Eigenschaft, dass ich sehr organisiert bin und ich immer alles gerne strukturiert haben will. Und dieses Gerücht ist schon mit den Kindern ein bisschen eingebrochen, weil man kann mit Kindern nicht alles strukturieren. Das funktioniert einfach nicht. Man muss immer auch mal so ein bisschen anders planen, wie man das so wollte. Und ja, mein Mann und ich arbeiten eigentlich beide Vollzeit und die Kinder sind noch klein, ne? Also der eine ist jetzt erst in die Schule gekommen und das sind natürlich dann auch nochmal ganz andere Herausforderungen. Und das muss ich sagen, das ist schon was, mit dem ich schon immer wieder kämpfe. Und das spreche ich auch ehrlich aus, weil ich das immer ganz schlimm finde, dass Mütter immer denken, sie müssen so in der Welt der sozialen Medien immer so gut dastehen und so total funktionieren und so. Das ist nicht immer so. Also es gibt viele Abende, wo ich manchmal denke, oh Gott, hätte ich nur einen Bürojob, in dem ich um 12 heimgehen könnte. Ich würde es nie in der Welt tauschen, aber es ist schon eine andere Hausnummer, das muss man schon sagen. Ich habe ein ganz tolles Team im Hintergrund, ohne das würde ich es nicht schaffen. Also das muss man wirklich sagen, gerade mit kleinen Kindern, die dann oft auch einfach mal krank sind und so, kann man nicht immer springen. Und die fangen mir, was so die Beratungsseite angeht, unglaublich viel auf. Da kann ich mich auch zu 100% drauf verlassen, dass das dann auch funktioniert. Aber sage ich mal so, dieser Background, das, was im Büro passiert, das kann halt überwiegend nur ich. Und da merke ich schon manchmal so, okay, oh, das muss ich machen. Und ich habe das Gefühl, manchmal schreibe ich was auf meine To-Do-Liste und streich's ab und dann kommen irgendwie drei neue Sachen drauf. Also das ist tatsächlich nicht immer so einfach, ja.
Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass dir zugute kommt, dass du so organisiert und strukturiert bist. Weil ich finde, das ist auch so eine Sache in der Selbstständigkeit, was viele nicht sehen. Also ich habe auch schon mit Bekannten oder so geredet, die dann sagen, oh, voll cool und du kannst das so machen, wie du willst und oder mal morgens frühstücken gehen. Und natürlich ist das mega, dass du diese Freiheit hast. Aber ich finde, es braucht halt allein für einen normalen Tagesablauf eigentlich schon Disziplin. Mhm. Weil wenn ich Arbeitnehmer bin, dann muss ich halt um 8 bei der Arbeit sein. Ja. Dann weiß ich, ich muss aufstehen, ich muss zur Arbeit und ich muss halt meine Zeit quasi abarbeiten. Und wenn du halt die Freiheit hast, dann hast du natürlich
klar, auf der einen Seite die Freiheit, aber du hast auch die Verantwortung zu sagen, okay, ich bleibe halt nicht im Bett, obwohl ich es könnte. Ja. Okay, ich gehe jetzt halt nicht jeden Tag frühstücken, obwohl ich es könnte. Ja. Und ich finde, das sehen viele nicht. Und ich denke, das würde ich jetzt so sagen, dir das zugutekommt, dass du da doch so ein strukturierter und organisierter Mensch bist. Aber klar, das mit den Kindern. Und ich finde es krass, wenn ich es auch im Umfeld sehe, so Mamas, die ich im Umfeld habe, auch ohne Selbstständigkeit oder Geschäftsführung finde ich schon krass, dass viele schnell in dieses, die sind dann irgendwie hauptsächlich Mama.
Ja. Yeah.
Und also ich habe eine ganz wundervolle Cousine, die ist zweifach Mama und sie macht es wirklich so toll, weil sie sagt, sie will auch noch sie sein. Mhm. Und wenn das halt für sie heißt, dass sie, wenn die Kinder schlafen, dass sie halt ein bisschen weniger Schlaf hat, weil sie abends halt länger aufbleibt. Mhm. Aber sie hat gesagt, sie braucht diese Zeit, wo sie einfach sie ist für sich. Mhm. Und das stelle ich mir wirklich schwierig vor, weil eben schon allein dieses Mama-Sein ja schon extrem viel Position und Zeit in Anspruch nimmt und dann auch noch die Geschäftsführung, also das glaube ich.
Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil das ist bei mir tatsächlich auch gerade so ein ganz großes Thema, eben nicht nur Mama sein, ja, also ich lieb's Mama zu sein, aber es ist trotzdem auch so, dass ich gerade nach der Geburt von meiner Tochter schon so gemerkt habe, okay, ich bin gerade nur Mama, ja, ich bin komplett fremdbestimmt, ja, so, und hatte so wenig einfach auch Momente noch für mich. Ich habe das auch so an mir selber gemerkt. Ich habe mir jetzt auch nicht viel draus gemacht, dass ich mich da jetzt morgens Mods aufputzen muss oder so, ja, so. Und dann, jetzt, wo meine Tochter, wenn größer geworden ist und auch ein bisschen so selbstständiger ist, so auch mal sich mit einer Freundin alleine treffen will oder so, ne, und ich nicht immer so bei allem dabei sein muss, merke ich auch, ey, das ist auch mal ganz schön, einfach ich zu sein, ja, so einfach mal zu machen, was ich will. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich so, ich würde jetzt mal sagen, so das letzte Jahr wieder ein bisschen so selber gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so einen ganz neuen Stil für mich entwickelt. Ich habe mich Dinge getraut zu tragen, das hätte ich vorher nicht gemacht oder so. Ja, und das war so, dass ich so, also das, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber das war so ein Gefühl in mir, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich auch mal so ein bisschen an mich denken. Ne? So, und das, das ist eigentlich so was, das ja viele außerhalb nicht sehen. Also ich glaube, das kann man aber auch nicht nachvollziehen, wenn man vielleicht auch nicht Mama ist, also ohne das jetzt schlechter zu reden, aber es ist einfach ja eine ganz andere Herausforderung, die man da hat, ja.
Total, ich habe da auch wahnsinnigen Respekt davor, weil ja, ich denke mal, Mama sein ist irgendwo ja auch eine Rolle, die man einnimmt und Geschäftsführerin sein auch. Mhm. Und dann, wenn du halt ständig dich in welchen Rollen bewegst, dann halt nicht zu vergessen, eben wer steckt eigentlich hinter der Rolle und da wirklich auch, ja, auch sich da die Zeit zu nehmen oder so. Und eben, ich finde, man kennt das, wenn man selbstständig ist, es hört ja nie auf. Also man könnte ja immer noch mehr machen. Ja. Es ist nicht so, dass ich sage, so jetzt habe ich ausgestempelt und jetzt ist fertig. Mhm. Und ich glaube, da gehört auch ganz viel Selbstachtung dazu und auch halt, ja, haben wir ja auch gerade mit dem Ralf viel davon gehabt, dass man halt einfach auch selbst der größte Hebel ist und irgendwann rächt sich's halt.
Ja.
Aber eben, also ich habe größten Respekt vor allen Mamas und auch vor dir ganz besonders auch noch mit Geschäftsführerin sein. Mhm. Hast du dann aktiv irgendwie was, wo du sagst, da tue ich jetzt aktiv gucken, da komme ich jetzt mal dran, außer das, was du jetzt schon genannt hast?
Also das ist so eine Sache. Also ich bin tatsächlich der, was Sport angeht, der größte Sportmuffel ever. Also das ist für mich so ein Ding, wo ich so dachte, so, oh nee, ich habe da auch, mein Mann sagt dann immer, ich gehe jetzt joggen und danach fühle ich mich total gut. Und ich denke dann so, oh Gott, jetzt muss ich joggen und danach bin ich einfach nur fertig mit der Welt. Also was ich tatsächlich gerne in meiner Freizeit so mache, ist auch kreativ sein, so also gerade so Beton gießen oder plotten oder so. Das mache ich gern so für mich. Das kann ich aber auch nur so schön für mich machen, wenn ich dann wirklich alleine bin und keiner ständig kommt und ich will das mit basteln oder können wir das und das machen. Ich habe so das letzte Jahr mir so immer ein bisschen vorgenommen, 10.000 Schritte am Tag zu laufen, einfach weil ich nicht viel Sport mache und trotzdem aber gemerkt habe, okay, diese Bewegung einfach mal rauszugehen, das tut mir gut. Ich gehe auch in der Mittagspause immer, egal welches Wetter ist, einfach eine halbe Stunde noch raus ins Feld laufen. Und das ist eigentlich was, wo ich so gemerkt habe, ja, das braucht's manchmal einfach. Kurz mal einen Break rausgehen, weil sonst habe ich oft einfach auch neben Essen weitergearbeitet im Büro und das, ist eigentlich nicht so gut. Das sollte man eigentlich so nicht machen.
Ja, ich glaube, das muss man halt einfach lernen.
Ja, voll.
Total.
Ja.
Jetzt hast du ja nicht selbst gegründet, sondern hast das Unternehmen übernommen. Mhm. Wie ist das für dich? Weil man, also die Geli Badler hat das ja aufgebaut und so. Und ist es auch irgendwo mit Druck behaftet oder irgendwie hat man da so eine gewisse Anforderung an sich, dass man sagt, ich führe das jetzt weiter und man möchte dem gerecht werden?
Also Druck gar nicht eigentlich. Den habe ich auch von der Geli nie bekommen. Also sie, im Gegenteil, sie sagt immer, sie ist sehr stolz, wie ich das mache und hat sich mir da auch nie in den Weg gestellt, dass ich es falsch mache oder so, sondern eher war immer so beratend eher an der Seite. Was am Anfang ganz interessant war, war, dass also wir hatten dann eine Zeit lang, bevor wir offiziell übernommen haben, beide so die Geschäftsführerrollen. Ja, so ich war halt so die Junior-Geschäftsführerin, sie die Senior-Geschäftsführerin. Und man hat aber gemerkt, die Leute haben immer nach der Geli gefragt, wenn sie mit dem Chef sprechen wollten oder irgendwie so oder irgendwie sowas. Da war das schon immer so. Der Name Geli war halt der Name Geli, ja. Mhm. Und jetzt muss ich aber sagen, also wir haben ja im Januar übernommen und haben ja dann relativ zeitnah, jetzt letztes Jahr im Oktober, die Anzüge noch mit reingenommen, die Altersuits und das ist jetzt so ein bisschen mein Baby, sag ich mal, wo sich die Geli aber wiederum freut, dass sie das noch so ein bisschen erleben darf, weil sie wollte das eigentlich immer gern auch machen, Anzüge mit reinbringen, aber hat dann irgendwann gesagt, sie ist jetzt einfach zu alt, das fängt sie nicht mehr an. Und gerade durch die sozialen Medien, also ich merke extrem, seit ich mich selbst auf den sozialen Medien zeige, kennen die Leute einen überall her. Also es ist manchmal schon ein bisschen gruselig, da sitzt man dann im Schwimmbad und dann sagt einer, ich kenne dich irgendwo her oder so. Hast du nicht ein Brautgeschäft? Und das kommt jetzt immer mehr, dass die Leute schon sehen, ach, die dahinter, das ist ja die Alina und eben nicht nur die Geli. Und es ist schon, dass manche Leute so gesagt haben am Anfang, ja, du hast dich ins gemachte Nest gesetzt oder so. Das würde ich gar nicht so behaupten. Also die Geli hat unglaublich viel da natürlich aufgebaut, keine Frage. Und natürlich war es ein vorbereitetes Nest, aber ich habe da ganz viel meine Persönlichkeit einfach mit reingebracht. Und wenn man jetzt den Laden sieht, wie er früher war und wie er jetzt ist, sind schon unterschiedliche Stile einfach auch, ja.
Mega schön, auch dass sie dir da so die Freiheiten auflässt und dass sich auch, weil das hatte ich mir eben auch aufgeschrieben, ob das eher so ein Weiterführen ist oder auch irgendwo ein Umgestalten, so deinen Charakter dem verleihen, was es ja in dem Fall ist, oder?
Ja.
Ich hatte mir auch aufgeschrieben, ob es manchmal auch schwierig ist, dass die Arbeit so eng mit der Familie verknüpft ist.
Es geht eigentlich. Also ich muss sagen, ich habe kein Schwiegermonster zu Hause, wie das manche so sagen. Ich habe mit der Geli ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Natürlich haben wir auch Unstimmigkeiten, was die Arbeit angeht. Aber es ist eigentlich schon so, dass jetzt ist mittlerweile so, ist das letzte Wort habe ich und mein Mann halt. Also mein Mann hat ja das Geschäft mit übernommen, arbeitet aber nicht dort mit drin. Sie sagt dann auch, am Ende entscheidest du es, wie du es jetzt machen willst. Das ist jetzt euer Geschäft. Und trotzdem bin ich natürlich auch immer froh um ihren erfahrenen Rat, weil also ich frage sie schon oft und sage, du, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Oder was meinst du? Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz ausgeglichen. Und wir versuchen auch, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel am Wochenende oder an Ostern oder so bei denen sind, dass wir jetzt da nicht dauernd nur den Laden thematisieren. Okay. Also das ist schon auch wichtig, dass man da so ein wenig abgrenzt. Ja.
Total. Ich glaube auch, dass man jetzt wirklich immer gleicher Meinung ist oder nie Unstimmigkeiten hat. Das gibt's nirgends.
Nein, ich glaube auch nicht.
Und ich denke einfach, da ist wichtig, wie man miteinander kommuniziert und wie man mit den Dingen umgeht. Und so wirkt jetzt auf mich, dass ihr da sehr, sehr wertschätzend und reflektiert. Ja. Und das ist ja das Wichtigste. Was ich noch sagen wollte, weil du vorhin meintest, dass ja die Leute immer so die Geli und auch als Chefin und so im Kopf hatten, finde ich witzig, weil ich folge euch schon lange. Und klar, der Name Geli Badler ist ja, also er hat es aufgeschafft oder ihr eine Marke aufzubauen, das hat man direkt im Kopf. Aber ich glaube dadurch, dass ich so seit ich euch folge immer dich irgendwie gesehen habe, war mir gar nicht bewusst, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das kam, dass ich mal erst verstanden habe, dass du gar nicht die Geli Badler bist, sondern die Geli Badler hat eigentlich gegründet und du hast übernommen. Ja. Und mir war das tatsächlich gar nicht bewusst, weil ich glaube, dein Name ist irgendwie gar nie gefallen, weil klar, du postest ja unter dem Geli Badler Account, da steht ja jetzt nirgends irgendwie Alina.
Ja, genau.
Und ich habe tatsächlich dich mit dem Laden direkt in Verbindung gebracht. Aber es ist ja dann auch schön, wenn es sich dann so langsam auch so in die Richtung entwickelt.
Ja, das ist witzig, ja. Aber meistens ist es ja auch so, man nimmt eher so die Sachen wahr, die jemand, also ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen negativ, also ich also oder man hört es ja auch sonst nicht so, dass die Leute sagen, ah ja, ich sehe dich hinter dem Unternehmen, ne, so, aber ich hatte letztens jetzt die Situation, da bin ich zu einer Kundin hin und habe gesagt, hi, ich bin die Alina, wir machen den Termin, und sagt sie, ja, ich kenne dich von Insta. Und das war schon so, okay. Ja, also das ist schon crazy, also in dieser Social Media Welt ist schon verrückt, wie viele Menschen einen halt kennen. Und manchmal ist es auch so, dass man irgendwo ist und dann winkt eine einem und man denkt so, kenne ich die jetzt von irgendeinem Kinderverein oder ist das jetzt eine Frau? Weil manchmal erkennt man die Leute halt, wenn die in dem Raum nicht stehen, wo sie sonst hingehören, auch nicht sofort. Gell? So, und,
total.
Ja, das ist manchmal nicht so einfach, weil wir halt natürlich unglaublich viele Frauen kennen und mich noch viel mehr, wie ich ja, sag ich mal.
Ja,
ne?
Klar.
Aber ja, also durch die sozialen Medien ist natürlich halt, sagt auch die Geli immer, das ist viel einfacher, da auch sich ein Gesicht zu machen. Gell? So,
total. Aber wie ist das bei euch in der Bubble? Gibt es da auch so Negativität und auch so in den Kommentaren oder so? Weil stelle ich mir jetzt, also die Leute kriegen es hin, in jedem Thema was Negatives zu finden, aber so bei Brautmode stelle ich es mir schwierig vor, da jetzt
ja,
wirklich.
Ja, also ich hatte jetzt noch nie so einen krassen Shitstorm oder irgendwie sowas. Das gab es noch nicht und da bin ich tatsächlich auch ganz froh. Jetzt so, dass man so voll was Krasses erlebt hat, das eigentlich
eben
nicht.
Ja. Also wenn man das für Brautmode hinkriegt, da wirklich auch irgendwie, also da, ja. Aber gut, man weiß bei den Leuten ja nie.
Ja, ja.
Die Geli hat, so wie ich es gelesen habe, ja damals im Kinderzimmer gegründet oder halt angefangen. Was glaubst du, was dazu geführt hat, dass es so erfolgreich wurde?
Gute Frage. Also ich würde die Geli schon als sehr ehrgeiziger Mensch bezeichnen. Ich glaube, wenn sie was will sie das auch und dann hat sie eine Vision und die setzt sie auch um und die Geli hat ja damals die Brautgalerie oder Gelis Brautmoden hieß es damals noch gegründet, weil sie selbst, ich glaube, unter 5 Kleidern aussuchen durfte. Damals war ja alles noch im Verleih und so. Hat sie unter diesen 5 Kleidern ja ein Kleid halt nehmen müssen. So. Das war nicht so wie heute, dass man da gefühlt 1000 Kleider vor sich hängen hatte und konnte probieren, was man wollte. Und sie war dann in den Flitterwochen und war extrem unglücklich über dieses Kleid, das sie tragen musste. Ja. Und das hat sie einfach in den Flitterwochen nicht losgelassen. Sie wollte dann, dass das anderen Frauen anders geht, dass die eben einfach eine Auswahl haben und das tragen, was ihnen auch gefällt. Und sie hat beim Waldmann damals gearbeitet als Industriekauffrau und hat es nebenher dann einfach mal so angefangen. Also sie hat dann ein paar Kleider eingekauft, also gebraucht dann, die dann man dann eben weiterverleihen konnte und hat dann eben im Kinderzimmer angefangen, als dann aber, also damals war es ja noch kein Kinderzimmer, die Kinder waren ja noch nicht da und dann kamen die nach und nach und dann hat sie gemerkt, okay, der Platz reicht lange nicht aus. Da gibt es auch noch ein ganz nettes Bild, wo dann so der Wickeltisch zwischen den ganzen Brautkleidern drin ist. Und ja, dann sind sie runter ins Haus gezogen, die haben das dann wegen so ausgebaut und es wurde immer größer und größer. Und sie sagt, und dann kam so die erste Brautmesse, auf der sie waren und das war für sie als so kleines Unternehmen krass, ja. Also das hat dann plötzlich so eingeschlagen, dass sie gemerkt haben, okay, da ist wirklich Bedarf da. Man muss aber auch dazu sagen, also auch als ich angefangen habe, gab es sehr, sehr wenig Brautgeschäfte. Ja. Also es gab uns, es gab noch ein größeres Geschäft, das es auch schon relativ lange gibt. Aber das war nicht so wie heute, dass gefühlt an jedem Eck so durch Tüll und Tränen jemand ein Brautgeschäft aufgemacht hat. Und deswegen war das halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Die Leute sind ja von überall zu uns hergefahren, ja, also manchmal 3 Stunden oder so, weil die halt von Freundinnen wussten, ah, da gehe ich hin. Und das muss man aber sagen, ist auch heute noch so. Also wir fragen jede Braut vorher, woher kennst du uns, wie bist du aufmerksam auf uns geworden? Und ich würde mal so sagen, ja, 90-95% kommen auf eine Empfehlung her, weil sie eine Schwester, Freundin oder irgendjemand hatten. Oder sie sagen halt, ja, alle, die ich halt kenne, haben halt bei euch gekauft oder so.
Voll.
Und das ist tatsächlich geblieben. Und ich glaube auch, das ist so das, die Geli hatte die Vision und die hat sie nie aus den Augen verloren. Sie hatte die Unterstützung immer von ihrem Mann. Ich glaube, das ist auch ganz viel wert, wenn man da einfach Hilfe hat. Ja, und es war einfach ihr Traum und den hat sie verwirklicht. Und ja.
Ich finde das so schön, weil das sich, oder ja, das ist ja bei mir auch so ein großes Thema und das sich einfach mit jedem weiteren Gast immer wieder zeigt, dass es halt auch wirklich so diese Vision zu haben und daran zu glauben, auch wenn, keine Ahnung, andere nicht dran glauben oder es vielleicht auch erstmal unrealistisch wirkt, da dann trotzdem dran zu glauben und auch was der, ich habe eine Folge mit dem Dr. Gerd Forschner gemacht von Forschner in Speichingen und er hat halt auch gesagt, als Unternehmer braucht man diesen Willen auch besser zu sein als die anderen. Und das hast du jetzt ja auch so, oder das hat sich da ja auch so rausgestellt. Ich war letztens ja bei euch tatsächlich.
Ja, witzig.
Das erste Mal, weil eine Freundin heiratet. Und ich fand's ganz krass, weil ich bin reingekommen und ich finde, ihr habt euch ja wirklich einen Namen gemacht. Also für mich, ich bin jetzt da auch nicht so in der Branche, eben war auch noch nie jetzt großartig in einem anderen Brautmodengeschäft einmal. Und aber ich finde, ihr habt euch schon so einen Namen gemacht, dass ihr sehr hochwertig und so, würde ich jetzt auch sagen, so die hier die Besten in der Umgebung seid. Und ich bin da reingekommen und es hat sich auch so bestätigt in allem, wie die Atmosphäre ist. Es lief schöne Musik, wir wurden gleich nett empfangen. Also es, weil es ist immer so ein bisschen die eine Sache, was die Leute nach außen darstellen.
Ja.
Und das habe ich auch schon oft in Folgen gesagt. Das bringt dir halt nichts, wenn es dann nicht tatsächlich auch so ist, weil die Leute haben eine Erwartungshaltung. Dass ihr so wirklich diesen Anspruch und dieses Hochwertige und so habt, hat sich das so entwickelt oder war das schon lange auch so das Ziel, dahin zu kommen?
Nee, ich würde sagen, das war schon auch was ich beibehalten habe. Also der Geli war schon immer wichtig. Wir verkaufen nicht, dass wir verkauft haben, sondern wir verkaufen, weil die Braut nachher unsere Werbung ist. Ja? Also wenn eine Braut nicht schön aus unserem Laden rausgeht, dann ist sie für uns die schlechteste Werbung. Ja? Und wenn die unglücklich ist, dann auch. Ja? Deswegen haben wir schon immer auch gesagt, wir arbeiten nicht auf Provision oder sowas, weil uns auch wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter auch zu Kunden ehrlich sein dürfen, dass wir ehrliches Feedback geben und sagen, okay, das Kleid war jetzt vielleicht für dich ansprechender wie das andere und dass die nicht das Gefühl haben, wir quatschen denen einfach was auf, Hauptsache verkauft. Ja, ich denke, dass das so schon auch was ist, wo wir gesagt haben, unser Anspruch ist, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil uns immer ganz viele fragen, warum macht ihr nicht bei Till und Tränen mit? Wir wurden tatsächlich für Till und Tränen auch schon angefragt. Aber wir haben das ist einfach nicht in unserer Vision mit drin. Also ich mache diesen Job, weil ich sage, ich will Teil von was ganz Großem sein. Ja, die Braut kommt zu uns, die hat ein Erlebnis, die soll daran denken. Wir hatten letztens eine Braut da, die kam mit ihrer Schwester und die Schwester meinte zu mir, ich habe vor 10 Jahren bei euch geheiratet und jedes Jahr an meinem Hochzeitstag denke ich an diesen schönen Termin. Und das war für mich so, ja, genau, deshalb mache ich es. Und ich möchte das nicht machen, um Publicity zu kriegen. Und ich sag mal, im Fernsehen, klar, es ist natürlich nice to have, wenn dann die Leute dich aus dem Fernsehen kennen. Aber es ist nicht das, wofür ich das mache. Also ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen. Also das kann man natürlich auch, wenn man Till und Tränen macht. Aber ich will halt nicht, dass irgendwas nach Drehbuch läuft. Ich will, dass es so läuft, wie es laufen kann. Wir haben zum Beispiel ganz oft die Situation, dass die Braut sagt, ich habe jetzt mein Kleid gefunden. Und dann sagt zum Beispiel die Mutter, aber du weinst ja gar nicht. Und dann müssen wir immer kurz so reingrätschen und sagen, ja, das ist aber auch, also das kennt man halt irgendwie so aus dem Fernsehen, dass man dann weint, wenn man sein Kleid gefunden hat. Aber das ist halt irgendwie so ein Mythos geworden, dass man weinen muss. Und das ist also halt wirklich nicht bei jeder Braut so, dass sie weint. Also es gibt viele, die weinen, aber nicht alle. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, es soll nicht gestellt sein. Wir haben bei einem Fernsehformat tatsächlich mal mitgemacht, wo die Schwester der Braut schon mal bei uns war und dann wollte sie unbedingt zu uns. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, das war eine coole Erfahrung, aber es hat alles ewig gedauert, bis man überhaupt mal ins erste Kleid gestiegen ist und so. Also es war schon einfach auch ein bisschen geführt und das ist schon nicht meine Version. Dafür ist mir Publicity weniger wichtig, wie einfach Teil von eben diesem Großen von der Braut zu sein. Ja,
total. Und es ist ja auch so, also ich glaube, das sehen manche vielleicht auch gar nicht so, aber nicht jede Publicity ist gute Publicity. Mhm. Also jetzt für jeden Preis jede Möglichkeit mitnehmen, nur weil es irgendwie Reichweite generiert. Ja. Also ist auch was ich auf Instagram sehe, wirklich bei manchen Unternehmen, die dann auf den Trichter kommen, wenn ich jetzt da auf das Video reagiere, dann geht es voll durch die Decke, aber welche Werte vermittelst du da gerade damit?
Ja.
Und ich denke, da ist viel, viel wichtiger, auch wie du sagst, zu überlegen, passt das zur Marke, passt das zu unserer Vision?
Ja.
Und es ist witzig, weil ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass der Brautkleidkauf ja für viele so einer der bewegendsten Momente im Leben ist und was das mit dir macht. Also jetzt schon beantwortet. Aber mega schön, dass ihr da dann auch so den Fokus drauf legt. Und kann ich mir auch vorstellen, dass gerade so wie bei Tüll und Tränen oder was du gesagt hast, dass die Leute ja so ein Bild im Kopf haben, wie das sein muss. Und dann weinen alle.
Ja.
Und das macht ja auch bei der Braut dann total den Druck zu sagen, oh, ich muss jetzt weinen, sonst sonst kommt es so rüber.
Ja, also das ist auch was, wo auch, also ich sag gerade jetzt so in der heutigen Generation mit das größte Problem in Anführungsstrichen ist, dass die Bräute, glaube ich, ganz arg damit konfrontiert sind, dass sie diese sozialen Medien, also dass sie diesen Druck der sozialen Medien kriegen. Das merken die oft selber nicht. Wir merken das ganz stark, dass zum Beispiel jetzt so seit, ich sag mal so 2 Jahren total der Trend geworden ist, dass die denken, sie können nicht im ersten Geschäft ihr Traumkleid finden. Sie müssen in mehrere Geschäfte gehen. Und das sind wirklich so Situationen, da stehen die da, die haben vielleicht sogar schon geweint, alle haben geklatscht und dann sagen, ja, das ist, oh, das ist mega, das Kleid und so. Und dann fragen wir dann immer so, und dein Kleid, kannst du ja sagen zu dem Kleid? Und dann sagen die, ja, nee, ich muss ja schon jetzt nochmal in ein anderes Geschäft gehen. Und dann denken wir manchmal so, hä?
Warum?
So, warum? Und es ist, also wir waren jetzt letztens in Barcelona auf Messe, wir haben gesagt, du kannst niemals alles, was es auf der Welt gibt, anprobiert haben. Du wirst immer noch vielleicht irgendwo ein schöneres Kleid finden. Aber meine Kollegin sagt immer, das finde ich immer so einen ganz netten Spruch, sie sagt immer, für deinen Mann hast du dich doch auch entschieden. Und vielleicht gibt es irgendwo anders auch noch einen besseren. Aber scheinbar hast du dir den ausgesucht. Und das ist manchmal so das, was denen so unglaublich schwerfällt, weil sie haben so viel gesehen. Und die fragen auch oft, soll ich mich vorbereiten, soll ich Bilder mitbringen? Und wir finden immer, am besten ist es, man macht gar nichts vorher, weil sonst ist es oft so, man hat im Kopf ein Kleid, das gibt's gar nicht. Und dann muss man sich tatsächlich eins maßschneidern lassen. Und ja, das macht es einfach manchmal ein bisschen schwieriger für die Braut. Und klar, wir würden auch gern, also gerade jetzt heute denken wir immer, wir sind immer froh, dass wir schon alle verheiratet sind, weil wir sagen auch, oh, das hätten wir jetzt auch gern angezogen und das hätten wir gern angezogen. Aber am Ende musst du dir halt überlegen, welche Art von Braut willst du sein? Will ich die Prinzessin sein oder will ich eher die cleane Braut sein oder? Und ja, und dann findest du eigentlich schon deinen Stil und dann musst du dich halt, wenn es gut läuft, für einmal entscheiden. Ne? So, und ja.
Ich glaube, da gibt es ja auch so ein psychologisches Phänomen, ich kann es leider nicht benennen, aber dass zu viel Auswahl ja auch gar nicht gut ist. Weil man ja, wenn man zu viel Auswahl hat, da kommt man dann immer, und ich kenne das auch, wenn man, keine Ahnung, wenn man mit jemandem dann irgendwie, ich war mit meiner Mutter mal eine neue Brille kaufen. Und irgendwann hat sie auch so 15 Brillen um sich gehabt. Mhm. Und du hast gemerkt, je mehr das jetzt wird, sie wird keine Entscheidung treffen. Ich habe dann auch irgendwann angefangen zu sagen, okay, guck mal, die sind jetzt alle ungefähr ähnlich. Welche von denen findest du besser? Mhm. Und dann die weggemacht. Und dann hast du auch gemerkt, dann hat sich das eingegrenzt. Und dann konnte sie auch eine Entscheidung treffen. Aber wenn du immer noch mehr, und wie du sagst, es gibt ja immer noch ein Kleid oder noch, aber irgendwann muss ja auch ein Punkt
dahinter setzen. So ist es. Und das ist auch eigentlich interessant, so 90% der Bräute kommen mit einer Idee rein und gehen mit einer ganz anderen wieder raus. Das ist ja nicht wie bei einer Jeanshose, dass du sagst, ach, der Schnitt, den habe ich immer und der steht mir halt, sondern wenn du noch nie ein Brautkleid anhattest, weißt du ja auch nicht, was steht dir.
Was,
ja?
Eben, was
und
auch
da
zum
werden
Körpertyp passt.
Ganz viele total überrascht, weil ein Brautkleid kann wirklich auch bei einer Plus-Size-Braut ganz tolle Kurven zaubern und da stehen manche da und sagen, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich das tragen kann. Und da gibt's auch keine Regeln. Also die lesen dann manchmal in irgendwelchen Magazinen oder so, man darf, wenn man klein ist, kein Prinzessinnenkleid tragen oder man darf dies oder das nicht. Und da denke ich mir immer, nein. Also, und auch wenn du jetzt im echten Leben, sag ich mal, kein Kleidertyp bist, dann darfst du es an der Hochzeit sein. Also wir haben auch viele, die kommen rein und sagen, ich will auf jeden Fall ein Jumpsuit, weil ich trage nie Kleider. Und am Ende kaufen sie doch ein Kleid, weil sie merken, okay, es ist halt meine Hochzeit. Also da darf es immer ruhig ein bisschen mehr sein, wie das, was man sonst so gibt, sag ich mal, ja.
Total. Aber ich finde es auch krass, dass bei so einem krass individuellen Event wie einer Hochzeit es trotzdem so die Gesellschaft schafft, so, du darfst das und das nicht irgendwie bei den Leuten in den Kopf zu bringen. So, hey, ist meine Hochzeit, darf
also wir sagen immer, es gibt eine einzige Regel. Ganz kleine Bräute sollten keine Meerjungfrau tragen, weil dann laufen die nicht wie eine Meerjungfrau, sondern eher wie ein Pinguin. Das ist dann echt so, das ist das Einzige, wo ich immer sage, das geht halt wirklich nicht.
Gut, aber das ist ja dann auch
das kann man auch begründen und das ist auch, selbst ich hatte mal eine Braut, da wollte die Mama dann unbedingt aber so ein Kleid. Und habe ich gesagt, weißt du was, jetzt lass uns mal eins anziehen. Und wir haben uns in der Kabine schon also weggeworfen vor Lachen, weil sie hat schon gemerkt, okay, das geht halt echt gar nicht. Und dann lief sie so tatschelnd raus und und die Mutter hat dann auch gelacht und hat dann gesagt, okay, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Und manchmal muss man es dann einfach auch sehen, dass es nicht geht. Und es ist bei uns aber auch so, dass wir, wenn die Braut zum Beispiel reinkommt und sagt, ich will auf jeden Fall ein cleanes Kleid, dass wir immer sagen, okay, probieren wir natürlich, aber probier auch mal was an, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Und wenn es nur dafür ist, dass du es aus dem Kopf kriegst, aber manchmal denken die dann, oh krass, das sieht doch ganz gut aus und gehen dann in eine ganz andere Richtung. Und das erleben wir so viel und da sagen wir auch immer, vertrau uns ruhig da auch ein bisschen, weil wir dich ja auch sehen. Wir kennen dich zwar nicht, aber wir sehen dich und man merkt auch relativ schnell, wie die Braut einfach auch ist. Und dann nehmen die manchmal auch ganz andere Sachen und ich finde das auch so schön, weil was gibt's halt auch Schöneres, so die Leute zu überraschen, wenn man in was kommt, in dem die dich null erwartet hätten, weißt du? Also bei mir war das selber so, ich habe tatsächlich auch ein Prinzessinnenkleid gehabt und ich wollte nie in einer Prinzessin heiraten. Und mein Mann hat zu mir gesagt, und der ist ja mit Brautkleidern aufgewachsen, ich habe dich echt in allem erwartet, aber nicht in dem. Ja, so. Und das fand ich so ein schöner Moment einfach. Deswegen sage ich auch immer, auch mit den Begleitpersonen oder so, nimmt nicht zu viele Leute mit, schränkt diesen Kreis ein, der das Kleid kennt, zeigt es auch nicht zu vielen, weil für mich ist immer der schönste Moment auf einer Hochzeit, die Braut kommt rein und alle Leute warten nur da drauf so. Und ja, das finde ich immer schade, wenn man sich das so nehmen lässt, wenn man es vorher schon allen zeigt oder so, ja.
Total. Und im Endeffekt, was du auch gesagt hast, dass ihr auch mal so sagt, so probier mal das. Im Endeffekt seid ihr ja trotzdem auch die Experten. Ja. Natürlich muss das der Braut gefallen und auch zu ihr passen. Aber ihr seid ja trotzdem auch die Experten. Und das fand ich auch so cool, als ich da war, kam dann, also ich war nicht beim Aussuchen dabei, sondern bei der Anprobe dann. Und dann kam eure Schneiderin. Und ich saß so da und ich war so fasziniert, weil ich liebe das irgendwie, wenn man Menschen ansieht, dass die ihr Handwerk beherrschen. Und das war bei ihr, sie hat gar nicht viel gesagt und sie hat es da so und du hast richtig gesehen, sie weiß einfach, was sie macht. Und das war für mich auch so ein Qualitätsmerkmal einfach und sowas finde ich so schön.
Ja, ja, und das ist ja auch was, das haben viele gar nicht mehr. Also eine eigene Schneiderei ist eine Rarität, das muss man ganz ehrlich sagen, weil das lernen ja auch nicht mehr viele. Ja, so, also wir arbeiten mit unserer eigenen Schneiderei. Wir arbeiten aber auch viel mit Partner-Kooperationsschneidereien, die wir alle natürlich auch besucht haben und wissen, die können das auch, ne? So, aber du kriegst das gar nicht mehr alles unter mit deiner eigenen Schneiderei, weil die die können natürlich auch nicht alles machen und das merken wir. Diese Anzahl der Bräute, die wir haben, das schaffen die zwei Schneiderinnen alleine gar nicht alles. Ja, so. Und da haben wir uns ein gutes Netzwerk einfach auch aufgebaut. Für manche ist das auch ganz cool, weil wenn die jetzt gerade zum Beispiel vom Bodensee oder so kommen, dann sagen die, ach, dann gehe ich lieber in die Schneiderei nach Singen, weil dann spare ich mir einfach den Anfahrtsweg. Aber ja, das ist auch so ein Thema. Es gibt halt Geschäfte, die verkaufen und dann so, guck mal, wo du jetzt hingehst. So. Und ja, bei uns ist das halt einfach alles auch mit drin, ja. So, das sehen viele aber auch nicht, muss man auch sagen. Also viele fragen sich dann auch, ach, kostet das extra, dass man das jetzt auch noch ändert oder so. Denken viele, das ist im Preis inklusive oder so. Das ist eigentlich nie so, weil wäre auch unfair, weil bei einem braucht es länger, beim anderen nicht. Aber es ist ein Handwerk. Also wir haben, wenn man überlegt, was die zum Teil Stunden Spitze abtrennen, um das Oberteil zum Beispiel enger zu machen oder so. Das ist was, das sieht man oft so nicht, wenn man dann im Kleid steht. Und auch das ist selbst für uns auch so, dass wir uns abgewöhnt haben, wenn die Braut im Kleid steht, dass wir sagen, ach, da muss man ja nicht so viel machen oder sowas, weil es für uns so aussieht, weil man sieht auch nie, was ist unterm Kleid, wie viel Nahtzugabe ist drin und so weiter. Also da sagen wir dann immer, das muss sich die Schneiderin angucken, sie ist da der Profi, sie kann das besser einschätzen und ja.
Total, ja. Mega cool. Ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast vorhin gesagt, dass ihr nicht auf Provision arbeitet. Gibt's das? Das war mir gar nicht bewusst. Also dann.
Ja, das gibt's schon. Also manche Mitarbeiter kriegen für jedes, also die kriegen dann halt einen Grundlohn und für jedes verkaufte Kleid nochmal eine Provision.
Ach so, okay.
Das gibt's aber, also wir haben das noch nie gemacht.
Aber nicht jetzt aufs Kleid? dass ihr sagt, bei dem Kleid kriegt man irgendwie vom Hersteller oder so.
Nee, das nicht.
Okay, weil das wäre ja
der
ganz
Mitarbeiter,
krass.
Also der, okay. Je mehr Kleider du dann verkaufst, desto mehr Provisionen erhältst du, desto mehr Gehalt kriegst du dann. Also ein bisschen wie bei einem Versicherungsvertreter oder so.
Dass man dann so diesen Verkaufsdruck
genau.
hat.
Genau, und dann hat man schon so ein bisschen, sag ich mal, den Verkaufsdruck, zu sagen, okay, ich muss jetzt verkaufen.
Ja. Okay. Mhm. Du hast vorhin noch erwähnt, dass du in Barcelona warst. Ich habe es auch auf Instagram gesehen. Magst du da mal erzählen, was ihr da gemacht habt? Und
Ja, also wir haben drei Messen im Jahr, die wir besuchen, um Kleider einzukaufen und Anzüge. Das ist einmal eine etwas kleinere Messe in München. Dann gehen wir einmal im Jahr nach Essen. Dieses Jahr waren wir tatsächlich das erste Mal in Barcelona. Das ist, sage ich jetzt mal, keine Messe, die wir jetzt unbedingt noch gebraucht hätten, um unseren Einkauf abzuschließen. Das schaffen wir eigentlich auch auf diesen zwei Messen. Aber wir haben gesagt, das machen wir jetzt mal, weil Barcelona ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ja, also man merkt auch, in Barcelona sind Trends schon vertreten, die meistens bei uns so zwei Jahre später erst ankommen. Ja, da gibt es auch Dinge. Also wir hatten ja einen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so ein Video gepostet mit Sachen, die wir nicht gekauft haben, wo wir sagen, okay, es gibt einfach Dinge, dafür sind wir zu sehr Dorf. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind altmodisch oder sowas, im Gegenteil. Aber einfach auch vom Preis her und so. Ja, also du kannst dann natürlich einkaufen und nachher das Kleid halt für 10.000 Euro verkaufen. Das würde bei uns auf dem Dorf halt keiner machen. Ja, wenn du jetzt natürlich in München oder was weiß ich, da vielleicht gibt's da Menschen, die zahlen so viel für ein Kleid, aber nicht im Friedrichshain. Also und wahrscheinlich auch nicht Villingen, Schwenningen und Umgebung. Da muss man sich natürlich schon auch so ein bisschen anpassen auf das, was wir auch gut verkaufen. Wir haben ein sehr schönes Netzwerk aus vier Brautgeschäften. Das ist auch schon zu einer richtigen Freundschaft geworden. Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und da tauschen wir uns sehr viel aus. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die kommt aus Richtung München. Und wenn wir auf der Messe sind, dann sagen wir immer, oh, das Kleid ist mega, aber das kannst nur du einkaufen. Also, weil ja, das sind einfach andere Kundschaften. Ja, auch so, ja.
Aber heißt das dann, dass ihr alle Kleider, die ihr im Laden verkauft, auf Messen einkauft?
Genau, ja. Wir kaufen alles auf den Messen ein. Also jetzt in Barcelona, man geht dann quasi dorthin. Die verschiedenen Designer stellen dort ihre Kleider aus. Meistens läuft es so ab, dass es so Ringe gibt, die man dann auf die Kleider oben drauf macht. Und dann gibt es Models und die ziehen die Kleider dann an und dann kannst du dir die angucken. Dann prüfst du die Passform, du prüfst den Stoff, du schaust, kann man das Kleid gut ändern? Gerade wenn du jetzt zum Beispiel für die größeren Größen was kaufst, schaust du, ist eine große Brust da zum Beispiel gut eingepackt? Du musst einfach so ein bisschen, ist das Kleid besser für die Größe oder für die Größe geeignet? Und dann machst du die Order quasi und sagst, das nehme ich in den und den Größen. Da musst du natürlich dann gut sortieren. Was hast du schon? Was hast du noch am Lager? Was brauchst du in der Größe? Wir machen es immer so, dass wir uns immer prozentual ausrechnen jedes Jahr, wie viel wurde in welcher Größe verkauft und was brauchen wir davon jetzt quasi wieder, damit du einfach in jedem Bereich von allem ein bisschen was da hast. Viele Leute denken, man kommt in ein Brautgeschäft und jedes Kleid ist in jeder Größe da. Das ist so nicht. Also jedes Kleid, das wir auch im Laden hängen haben, haben wir gekauft und das können wir auch nicht mehr zurückgeben. Also das sind keine Musterkleider oder sowas, sondern mit dieser Kollektion arbeitet man und für gewöhnlich verkauft man die dann auch weg. Ja, so. Es gibt so Renner, die behält man, weil man sagt, das ist ein Kleid, das läuft gut. Aber wir haben oft die Diskussion, wenn wir was abverkaufen, dass die Leute dann sagen, das ist ja aber ein gebrauchtes Kleid oder das ist ein Musterkleid oder ein Samplekleid oder sowas. Und das ist so nicht, ja. Also das ist hochwertige Ware, die aus den gleichen Stoffen gemacht wird, wie wenn wir das nachbestellen. Und man bestellt eigentlich nur nach, wenn man die Größe nicht da hat oder wenn man eben sagt, man möchte das Kleid noch behalten, weil es halt ein sehr schönes Kleid ist, das man noch weiter verkaufen will oder so. Aber das ist oft so ein bisschen, dass die Leute denken, man hat es in jeder Größe da und das ging gar nicht, ja. Also weil man die Kleider eben nicht auf Kommission kauft. Und das ist tatsächlich auch das, wo viele auch nicht verstehen, wenn jetzt die Hochzeit zum Beispiel abgesagt wird oder man schwanger wird oder so, dass man das Kleid nicht einfach zurückgeben kann. Das ist in jedem Brautgeschäft so. Und wir haben das auch manchmal, dass die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe woanders ein Kleid gekauft und jetzt darf ich das nicht mal zurückgeben. Und dann sagen, ja, das ist aber ganz normal so, ja, das machen wir genauso, weil bei uns ist es auch, selbst wenn wir das Kleid bestellen, an dem Tag, wo die Bestellung raus ist, können wir dieses Kleid nicht mehr stornieren. Ja? Das geht dann in die Produktion. Die Designer wechseln ja auch jedes Jahr die Kollektion. Das heißt, auch die nehmen sich nichts auf Lager, sondern die Kleider werden dann für die Braut produziert. Und deswegen sind ja auch die Lieferzeiten so lange, weil einfach das Kleid genäht werden muss. Und sobald das in diesem Produktionsprozess drin ist, ist es nicht stornierbar. Das heißt, alles, was man zurücknehmen würde, auf dem würde man sitzen bleiben. Ja. Und das würde halt auf Dauer gar nicht funktionieren, ja.
Aber cool, dass du da jetzt mal so ein bisschen auch aufklärst quasi, weil die Leute halt, glaube ich, gar nicht so das Verständnis haben, was da eigentlich dahinter steckt.
Ja. Also auch dieser, also man muss natürlich auch sagen, wenn man so die Messe Bilder postet, sieht es immer aus, als wäre das immer nur so oh, geil und mega. Und die haben da, also ich sag immer, es sieht auch immer so ein bisschen aus, als würden wir an jedem Stand nur trinken, weil man kriegt dann da wieder einen Cocktail und hier kriegt man ein Säckle. Und, aber es ist brutal. Also wenn wir von Essen, wir fahren nach Essen zum Beispiel immer mit dem Zug, wenn wir da nach Hause fahren, wir sitzen in dem Zug und sagen einfach gar nichts mehr, weil wir sitzen nur noch da und der Kopf hat tagelang nur gearbeitet und du bist dann wie in so einem Film, dass du denkst, oh, ich kann nicht mehr. Und das ist schon echt auch Arbeit, das Richtige rauszusuchen. Nicht nur das auszusuchen, was dir gefällt, ja, sondern auch zu sagen, okay, wir haben halt auch die und die und die Bräute und wir wollen für jeden was da haben. Und da bin ich immer ganz froh. Ich habe eine Kollegin, die mich immer begleitet. Da sage ich immer, die hat den Katalog total im Kopf. Die weiß ganz genau, in welcher Größe welches Kleid wo hängt. Und das ist eigentlich dann auch ganz schön, weil man sich dann auch austauschen kann und sagen kann, wie findest du das? Ich finde es ganz cool. Und und dann macht es auch Spaß. Aber man kann natürlich auch nicht alles einkaufen und muss aussortieren. Man setzt sich ein Budget oder man setzt sich eine Anzahl von Kleidern, die man kauft. Und manchmal tut es dann auch weh, wenn man sich von manchen wieder trennen muss, die man gern gekauft hätte. Ja,
das glaube ich.
Ja.
Aber ich finde es gerade voll spannend, weil eben, wie du sagst, man denkt so, oh, jetzt gehen die da schön Brautkleider shoppen. Aber dass man da ja auch wirklich bedenken muss, was brauchen wir, was verkaufen wir auch, welche Größen brauchen wir, so was da alles dahinter steckt, das ist ja schon krass.
Ja.
Jetzt sind ja gerade so ein bisschen die Zeiten für viele Leute auch ein bisschen schwierig, gerade was so steigende Preise und so angeht. Die Leute sind, glaube ich, auch so im Durchschnitt weniger bereit, Geld auszugeben oder überlegen sich halt gut, wofür sie ihr Geld ausgeben. Merkt ihr das auch?
Ja, schon. Also man muss eh sagen, die Hochzeitsbranche hat sich seit Corona extrem verändert. Ja, was davor für alle irgendwie so eine Leichtigkeit war, ist für viele dann ganz anders geworden. Also es sind verschiedene Aspekte, eben einmal den Aspekt, dass es einfach, also dass, wir sagen immer so, die Hochzeitsbranche überschwemmt ist. Ja, es gibt von allem sehr viel. Es gibt viele Brautgeschäfte, es gibt viele Trauredner, es gibt viele Fotografen. Man hat gefühlt so eine Riesenauswahl, dass man manchmal eben auch denkt, ich muss jetzt dorthin, ich muss dorthin, ich muss dorthin. Das ist auch der Grund, warum auch viele Geschäfte sagen, okay, wir führen jetzt Beratungsgebühren ein, weil ja, man arbeitet natürlich. Also bei uns ist ja auch so, wir machen eine zweistündige Beratung. Mit Vorbereitung, Nachbereitung sind es dann so 3 Stunden Arbeit. Wir verlangen keine Beratungsgebühr. Und wenn wir nicht verkaufen, dann haben wir, sag ich mal blöd gesagt, erst mal 3 Stunden für umsonst gearbeitet. Mhm. Gell? Das nehmen wir in Kauf, weil ich würde sagen, wir bieten einen sehr hochwertigen Service. Dafür sind wir auch bekannt. Bei uns ist es nicht so, dass so eine Larifari-Beratung, so jetzt ziehst du halt mal ein paar Kleider an, sondern es ist wirklich, es ist ein schönes Ambiente, man kriegt Sekt, man kriegt eine Beraterin, die sich einfach sehr gut auskennt, zur Seite gestellt, was gibt's für Möglichkeiten, das ist ja auch sowas, ein Brautkleid passt ja nie sofort, ja, also das ist sehr, 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 sehr selten der Fall, ich würde sagen, ich bin jetzt seit 11 Jahren dort, ich glaube, ich hatte 2 Bräute seitdem, wo wirklich das Kleid gepasst hat, das gibt's einfach nicht, weil du bist als Frau keine Puppe, ja. Also die eine hat größere Brust, die andere eine kleinere, breitere Hüfte, schmalere Hüfte. Und du musst fast immer was anpassen. Mhm. Und das ist so auch das, wenn du keine Beratung in Anspruch nimmst. Und wir haben das immer wieder, dass Leute sagen, ich habe jetzt im Internet was gekauft und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das geändert kriegen soll. Und und dann ist es so, dass wir halt sagen, naja gut, du kannst nicht erwarten, dass du halt ohne eine Beratung was Gescheites nachher hast. Ja, so, also das ist so schon das. Also es gibt auch viele, die fragen dann so, ohne dass sie viel eingekauft haben oder so, immer direkt nach einem Rabatt, wo ich dann auch immer sage, hey, du hast hier einen Service in Anspruch genommen, kostenlos, ja, erstmal. du kommst hier mit 4, 5, 6 Leuten, ihr trinkt Sekt, ihr habt eine Beraterin, die kompetent ist, ihr habt jemand im Background, der dafür sorgt, dass du in deinem Kleid wirklich an deinem Hochzeitstag stehst und das klappt, ja, also das ist auch manchmal, dann hast du irgendwelche Lieferschwierigkeiten, du musst dich immer drum kümmern, dass alles reibungslos funktioniert und es gab Gott sei Dank noch nie eine Braut, die nicht in ihrem Kleid geheiratet hat, aber das kriegt man ja im Vordergrund gar nicht mit, was im Hintergrund auch noch alles passiert und dass die Leute bezahlt werden müssen, dass man ja auch gerne in einem Laden sitzt mit schönem Ambiente, das sind ja, also alles Sachen, die halt einfach Geld kosten, ja, und ich würde trotzdem aber sagen, dass wir also überhaupt nicht hochpreisig sind, sondern also wir haben unseren Preis, aber der ist völlig gerechtfertigt für das, was man eben halt auch kriegt. Ne, so. Und es ist interessant, dass du eben auch sagst, die Leute wollen, also die sagen ja oft, oh, das ist so viel Geld für einen Tag. Und ich sag dann aber immer, das ist nicht nur für einen Tag, weil also ich laufe zum Beispiel jeden Tag an meinem Hochzeitsfoto vorbei und freue mich jedes Mal, dass ich das Kleid anhatte, das mein Traumkleid war. Ja? Und man sieht ja bei der Geli, was draus geworden ist, wenn man nicht das Kleid hat, weil sie guckt vielleicht ihr Bild an und sagt, es war halt nicht das Kleid, das ich wollte. Und da sagen wir auch ganz oft, wenn auch das Budget etwas kleiner ist oder so, dann sagen wir auch ganz oft, hey, man kommt so früh zu diesem Termin, meistens ist zwischendrin Weihnachten, Geburtstag, man kriegt so viel Schrott geschenkt, wo ich sage, lass dir doch einfach einen Gutschein schenken, dann hast du, oder auch als anstatt als Hochzeitsgeschenk, frag doch Mama, Papa oder so, hey, wir würden uns die Outfits wünschen oder so als Hochzeitsgeschenk, weil was gibt's denn Schöneres, als in dem Outfit zu heiraten, das, wo man dann sein Leben lang dann sagt, ey, das war einfach mein absolutes Traumkleid. Und das da freue ich mich auch immer, wenn Kunden, die von also lange her schon bei uns waren und sagen, ich liebe mein Kleid immer noch. Und das ist so das, wo ich sage, das ist nicht nur für einen Tag, das ist Geld, das man ausgibt für sein Leben, ja. Und klar, jeder setzt Prioritäten. Der eine sagt, ich investiere mehr in den Fotograf, in die Musik und so weiter. Aber da muss ich halt auch sagen, gute Hochzeitsdienstleister, und das haben wir hier wirklich viele in der Umgebung, sind das A und O. Weil wenn am Hochzeitstag was schief läuft, und das hat ja der Ralf auch gesagt, er sorgt dafür, egal ob er krank ist oder nicht, dass an dem Tag dieses Zelt steht, ja. Wenn du halt jemanden buchst ohne Service, der vielleicht billiger ist, aber du dann nachher im Regen stehst, weil du kein Zelt über dem Kopf hast, dann kannst du das nicht wiederholen. Der Tag, den hast du an dem Tag einmal und da muss es halt stehen. Und ja, das ist halt so das, wo wir immer sagen, das ist das auch wert, ja, so das dann zu bezahlen, ja.
Total, ich finde es eigentlich auch voll die coole Idee zu sagen, anstatt irgendwie ein Hochzeitsgeschenk oder so, anstatt den dritten Raclette-Grill, dann lieber zu sagen, ich hatte das Kleid an und ich habe das wirklich auch so in Erinnerung.
Ja.
Was ich auch noch sagen wollte zu dem, was du ein bisschen weiter vorne gesagt hast, mit dem, dass die Leute gar nicht manchmal sehen, was da dahinter steckt und die Beratung und die Zeit und alles und was es alles kostet. Das ist wirklich auch was, ich habe es auch ganz am Anfang im Podcast gesagt, seit ich selbstständig bin. Also ich bin schon auch ein sehr sparsamer Mensch, das liegt einfach in meinem Naturell. Aber ich merke das einfach, seit ich eben selbstständig bin, frage ich mich zum Beispiel, wie ein Friseurbesuch nur 50 Euro oder was es ist, kosten kann. Ich verstehe, dass das viel Geld ist für viele Menschen. Aber dann frage ich mich, hey, da steht eine Stunde und schneidet mir die Haare, der Laden muss bezahlt werden, die Miete, weißt alles. Ja. Und das sind aber so Sachen, da hat man halt kein Verständnis dafür, wenn man selber nicht Unternehmer ist oder nicht da irgendwie Berührungspunkte hat, weil allein, ich bin bei euch im Laden gesessen und habe die schöne Musik genossen und musste halt dran denken, wie viel GEMA-Gebühren kosten.
Ja. Oh Gott, ja.
Weißt du, oder so Sachen wie, keine Ahnung, Müll oder, weißt du, das sind ja so kleine Sachen, wo man selbst keine Berührungspunkte mit hat und dann erstmal sagt, oh, voll teuer oder so. Und aber eigentlich gar nicht weiß, was da alles dahinter steckt und dass es halt weder Zufall ist noch selbstverständlich, dass ich so ein schönes Ambiente habe, weil sonst hätte es jeder, wenn es so einfach wäre.
Ist so, ja. Und das war auch, also mein Mann und ich, als wir übernommen haben, haben wir uns mal die Mühe gemacht und haben mal so auf eine Braut runtergerechnet, was kriegt jede Braut oder was, also was investiert man? Also da waren große Dinge wie Miete, Strom, Wasser und so weiter mit eingerechnet, aber auch so kleine Sachen. Zum Beispiel kriegen die bei uns immer so ein Tütchen und da ist immer noch ein Strumpfband mit drinne und dann haben wir so Karten gemacht mit einem Wedding-Countdown, die wir selber gestaltet haben. Und dann haben wir wirklich mal so auch so kleine Sachen, so okay, die Karte kostet jetzt halt so und so viel Cent, ja, also wirklich mal hochgerechnet und das war wirklich krass. Wir saßen nachher da und dachten, wow, okay, das sind, ist wirklich eine Summe einfach, die wir zum Einkaufspreis des Kleides noch oben drauf rechnen und was dann übrig bleibt. Ja, du hast deinen Mitarbeiter bezahlt und so weiter und so fort. Also das ist nicht was, wovon du ultra reich wirst. Ja, so,
ja,
also,
total.
Und das ist natürlich was, das sieht keiner. Ja. Und da muss ich auch sagen, lasse ich mich nicht auf also Diskussionen ein, dass ich sage, wir handeln hier jetzt den Preis runter. Sag ich immer, ich bin hier nicht auf dem Bazar. Ja,
also, ja total.
Ja.
Voll, aber eben, und ich fand das cool, die jetzt die Woche kam die Folge mit der Caro Wangler, die ist Künstlerin, raus. Und bei ihr fand ich es auch cool, weil wir es da auch so davon hatten, wie das ist, ob die Leute so den Wert sehen und das dann auch bereit sind zu zahlen, so eine Auftragskunst. Und dann hat sie auch einen Punkt angebracht, den ich mega gut fand, dass du darfst ja nicht nur das Malen an sich sehen und die Materialkosten, was ja offensichtlich ist, sondern die Vorgespräche, dann aber auch so Sachen, wo man gar nicht sieht, Buchhaltung.
Genau.
Alles, was im Background läuft. Das, und das ist halt so was, die Leute sehen vielleicht so einen Umsatz von Selbstständigen und denken erstmal, boah, voll viel. Aber was da am Ende übrig bleibt und was da ja alles dranhängt, was so unproduktive Kosten sind, das sehen die Leute halt gar nicht. Ja. Du hast jetzt schon öfter erwähnt, das Netzwerk und ich denke mal in der, oder ja klar, in der Hochzeitsbranche ist ein gutes Netzwerk natürlich auch mega wichtig. Und jetzt seid ihr jemand, der so einen hohen Anspruch an Qualität hat. Mit diesem Faktor, dass, also ich fand es beim Ralf zum Beispiel auch cool, dass er das so souverän auch gesagt hat, sie sind ein bisschen höherpreisiger, aber das auch so, ja, gar nicht rechtfertigen musste, sondern das ist halt so und die Sachen kosten Geld und es sind sehr gute Sachen. Eben jetzt aber auf den oder mit dem Hinblick, dass die Leute halt ja da irgendwie weniger haben und auch bedachter sind, ist dann auch schwieriger, Partner zu finden, die auch diesen Anspruch haben und sagen, auch wenn die Leute vielleicht viel so eher günstige Sachen suchen, sind wir da selbstbewusst und sagen, wir haben diesen Anspruch und der kostet halt auch einfach.
Ja, also es kommen tatsächlich unglaublich viele Leute bei uns rein und sagen, kann ich meine Flyer bei euch auslegen? Leute, die wir vorher noch nie gesehen haben, wo wir sagen, keine Ahnung, wer du bist, gell, so. Ich weiß noch, früher war das wirklich so, die Gili hatte so eine, hatte dann an der Theke immer so gefühlt so alle Flyer und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich mag das nicht machen, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die Leute arbeiten, sind die zuverlässig und nachher sagt die Braut, ey, jetzt habt ihr mir die Empfehlung gegeben und dann ist das nachher total der Bockmist gewesen, gell, und ja, und dann haben wir schon so ein bisschen angefangen, uns ein Netzwerk aufzubauen. Das hat dann so angefangen durch diese Style-Shootings, die es immer so wieder gibt, dass man natürlich die Leute dann auch persönlich kennenlernen konnte. Klar, ich sehe jetzt in dem Sinne den Mensch jetzt nicht auf der Hochzeit, aber man lernt natürlich vorher erstmal den Mensch kennen, ja. Und dann sieht man ja schon mal einfach, passt es oder passt es nicht, wie der Ralf auch gesagt hat, mit manchen versteht man sich besser. Manche sind halt dann einfach nur Kollegen, ja, so. Das ist so für mich schon mal der erste Punkt, wenn ich merke, okay, die passen zu uns, dann passen die irgendwie auch zu unserer Kundschaft, weil wir sind alle sehr herzlich miteinander. Es ist manchmal schon fast so ein bisschen so ein freundschaftliches Verhältnis und dann sagen die auch immer, oh Mann, jetzt bin ich, jetzt gehe ich und dann sagen wir, oh Mann, jetzt können wir keine Stammkundschaft aufbauen, weil ich sag mal, klopfen wir mal aufs Holz, wenn es gut läuft, dann kommen die nur einmal, ja, und vielleicht nochmal mit der Schwester oder so. Aber du siehst dann natürlich auch, wenn du zusammenarbeitest. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, mit denen arbeiten wir viel, was Deko betrifft. Die helfen uns zum Beispiel an den Messen. Darf ich den Namen sagen?
Ja.
Also das ist die Perfect Wedding Deko. Die bauen zum Beispiel bei uns auf den Messen, stellen die dann irgendwie coole Sachen auf mit Blumen und so. Und die dekorieren uns aber auch immer mal wieder den Laden ein bisschen um. Und da merke ich zum Beispiel einfach, wenn ich mit denen was ausmache, das funktioniert, ja. Mhm. Also ich weiß, zuverlässig, die kommen. Und da sehe ich halt dann auch, okay, wenn die jemand bucht, die geben alles dafür, das steht an der Hochzeit. Und ja, und da haben wir schon eben auch, sag ich mal, so Dienstleister, wo ich sage, die empfehlen wir immer zuerst. Wenn jetzt natürlich ein Kunde sagt, ich habe da angefragt und die sind schon vergeben oder so an dem Tag, haben wir natürlich immer so, also wir haben auch mehrere Make-up-Artisten und so, wo wir dann immer sagen, hey, guck mal, ich gebe dir die Flyer von denen mit und such dir doch dann der aus, der auch für dich passt, weil ich sag mal auch bei Fotograf oder so, es passt ja auch nicht jeder Stil zu jedem. Und dann kann jeder einfach ein bisschen so schauen, was gefällt einem. Und die Geli sagt immer, sie findet es so toll, wie wir jungen Leute miteinander netzwerken, weil früher gab es das ja nicht. Man hatte gar nicht die Möglichkeit, ja, so über WhatsApp und so, so Gruppen oder irgendwas zu machen. Und heute ist es so, dass man halt weiß, hey, ich rufe den an und war jetzt auch mit dem Ralf, ich habe den Podcast angehört und jetzt sind wir nächste Woche gleich mal zum Essen verabredet. Also, es ist einfach mega schön, dass du dich einfach auch austauschen kannst. Also einmal über dieses Selbstständigsein, über die Probleme, die in der Hochzeitsbranche einfach auch da sind, aber auch über irgendwelche Stories. Also ich, es ist witzig, ich habe, dass du mich jetzt eingeladen hast, weil ich sag so oft zu diesen Brautmädels, hey, wir könnten eigentlich einen Podcast drehen mit den Stories, die wir jeden Tag hier erleben.
Das glaube ich.
Ja, und dass ich jetzt heute in einem sitze, hätte ich selber nicht gedacht. Aber ja, das ist also schon mega schön, dass man einfach da so Leute hat, auf die man sich so verlassen kann und mit denen man so toll zusammenarbeitet. Mhm. Und ja.
Klar, da hängt ja auch der Name deiner Marke mit dran.
Ja.
Weil das ist ja so,
genau.
Bei einer Kooperation, dann kannst du ja nicht sagen, was der macht, geht mich nichts an, sondern ihr arbeitet zusammen.
Ja.
Und dann muss das natürlich schon zusammenpassen. Ich fand es auch total cool, die Story, wo du gemacht hast, wo du den Podcast gehört hast, weil ich diese Wertschätzung und diesen Support unter Unternehmern, also das kriege ich in letzter Zeit extrem viel mit, finde ich so schön, so dieses Wertschätzende, weil da, glaube ich, halt einfach das Verständnis da ist, was das bedeutet.
Ja.
Weil eben, ich finde von so Privatpersonen oder Leuten, die nicht selbstständig sind, so auch so bei manchen Leuten im Umfeld, wo du denkst, jetzt like doch mal die Story. Also
voll.
Jetzt nicht
ja.
mal bei mir, sondern
ja.
wo man auch bei anderen
ja.
sieht, wo man einfach, wo ich also den extremen Unterschied einfach sehe und ich möchte auch gar niemandem was Böses unterstellen, aber einfach, du merkst einfach, dieses Verständnis ist ein ganz anderes. Und dass man dann halt auch einfach weiß, okay, das kostet mich jetzt gar nichts,
null, ja.
den da jetzt zu
ja,
unterstützen.
Genau.
Aber ich habe halt das Verständnis, dass das demjenigen was bringt. Und das finde ich irgendwie, das fand ich bei dir auch so schön, wie du da, oder ihr alle, auch er hat ja so eine liebe Story dann gemacht und so. Und das finde ich schon so was, ist auch was, was du so wahrnimmst. Oder dass das unter Unternehmern ein ganz anderer Support
also,
ist.
Es gibt sicherlich immer welche, die aussuchen nach Reichweite oder bringt der mir was, bringe ich dem was so. Aber ich nehme es schon auch so wahr, dass man, also das immer ein Geben und Nehmen ist und ja, wir so schöne Kooperationen haben, wo man einfach merkt, es ist egal, ob der eine jetzt 20 Cent mehr investiert hat oder weißt du, so, also und das war auch beim Ralf so, also ich habe das angehört und ich muss echt sagen, ich habe so wenig Zeit und dachte so, der Ralf hat da einen Podcast, das will ich jetzt schon anhören so. Und ja, man kennt halt auch den Ralf als Mensch, so mit seiner Familie und seiner Frau und dem Kind. Und das ist einfach auch so schön, dass man ihn als Person dann kennt. Und dann habe ich mir so, das muss ich mir jetzt anhören und dachte so, hey, der hat dann auch, also wo er zum Beispiel das gesagt hat mit dem Ash Hochpreisiger, ich habe das ihm dann auch noch so rückgemeldet, dachte im ersten Moment, dass er das jetzt so sagt, nachher geht da dann keiner hin. Und dann hat er das aber so ausgeführt, dass ich dachte, ja, und das ist das, was man den Menschen auch mal erklären muss, dass das nicht alles immer so einfach ist. Also gerade auch bei einem Brautgeschäft, ist immer der erste Satz, den ich höre, oh, das ist ja der schönste Job der Welt. Das hast du ja nur mit glücklichen Menschen zu tun. Ja, hast du schon überwiegend, aber du bist natürlich auch Teil von einem Tag, der extrem mit Druck verbunden ist, wo man will, dass alles perfekt ist. Und das, da gibt es natürlich auch Bräute, die immer nur diesen Druck vor Augen haben, es muss alles perfekt sein. Ja, wir versuchen da schon noch manchmal zu sagen, hey, nimm dir den Druck jetzt ein bisschen raus, es kann nicht alles perfekt gehen. Und wenn du dich an den kleinsten Dingen aufhängst, dann versauschst du dir im blödsten Fall den ganzen Tag wegen sowas, ja, was total unwichtig ist. Also das erleben wir auch oft, wir sind alles Menschen, egal ob die Schneiderin, wir, die Braut, denen ihre Begleitperson, ja. Es gibt immer Dinge, die laufen vielleicht nicht direkt so, aber ich sag mal, wir sind jetzt ein Betrieb, man kann sich drauf verlassen, für alles findet man immer eine Lösung und man kann drüber sprechen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die krätschen dann so direkt rein und so. Und das ist sowas, wo ich sage, hey, jetzt mal ganz ruhig, wir sprechen jetzt miteinander, lass uns mal eine Lösung finden. Und es gibt, also gerade wenn jetzt jemand schwanger wird oder so, ja, dann kriegen die ja schon mal Panik und oh Gott, und jetzt kann ich mein Kleid nicht tragen. Manchmal gibt es eine Lösung, je nachdem, wie weit man ist, gibt es manchmal auch keine und dann muss ein zweites Kleid her, ja, so. Aber es sind einfach so Sachen, wo ich sage, wir menscheln alle, ja, und es wäre komisch, wenn immer alles perfekt wäre. Und das will ich auch nicht sein, perfekt. Ja, also ich habe einen hohen Anspruch an uns. Das haben wir jetzt auch schon besprochen. Aber trotzdem sage ich, gibt immer mal, dass jemand krank wird und wir müssen einen Termin verschieben und. Und da muss ich aber auch sagen, wie du jetzt vorher auch gesagt hast mit den Likes, viele wissen gar nicht, was es einem bringt, ein Like zu kriegen. Das sehen wir ganz oft mit den Google-Bewertungen zum Beispiel. Es geht, also wenn wir zum Beispiel einen Samstag haben mit 12 Brautterminen, gehen also mindestens, sage ich jetzt mal, 10 raus und sagen, danke für die schöne Beratung, das war so toll bei euch. Und die freuen sich und die Mamas drücken einen dann und sagen, oh, das war so nett. Und wir sagen dann auch immer, ja, das ist voll schön, dass es dir gefallen hat und so. Und es schreibt nie jemand eine Google-Bewertung. Mhm. Also das ist so selten, dass das jemand macht. Aber man kennt es doch selber. Man ist im Urlaub, irgendwas läuft schief und dann sagt man, boah, da schreibe ich eine schlechte Bewertung.
Ja, da sind die Leute gleich dabei.
Ja, und wenn es gut lief, schreibt man keine. Und das muss ich sagen, da hat sich meine Sicht, seit ich selbstständig bin, total verändert, dass ich echt wirklich mich manchmal hinsetze und sag, oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, jetzt gucke ich mal, wen ich so von den Dienstleistern noch nicht bewertet habe oder wo ich letztens war. Manchmal erinnert Google ja auch und sagt, wie fandest du es dort oder sowas. Weil das kostet mich nichts. Mhm. Und das ist aber, jeder guckt sich, wenn er, bevor er irgendwo hingeht, die Google-Bewertungen an. Ja? Und ich sag mal, ich bin kein Fan. Es gibt ja viele Leute, die kaufen auch Follower und sowas. Nur damit es gut aussieht. Mhm. Ich sage immer, jeder Follower, den wir haben wir uns hart verdient. Ja, so. Und das ist wirklich in der Hochzeitsbranche nicht so einfach, weil du eben keine Stammkunden hast. Ja? Also du brauchst immer wieder jedes Jahr neue Kunden. Aber das ist für uns zum Beispiel brutal viel wert, wenn die Leute rausgehen und wir lesen von denen eine Google-Bewertung. Manche machen sich auch dann echt die Mühe und schreiben einen richtig tollen Text mit sogar Namen drin und so. Ich tue jede Google-Bewertung screenshotten und schicke sie in unsere Mitarbeitergruppe rein, damit es dort ankommt, wo sie es sehen. Und die freuen sich da total drüber, weil es gibt für uns kein größeres Lob als das, dass jemand einfach sagt, das war toll bei euch. Ja, so.
Total.
Und ja.
Das hat jetzt bei mir mehrere Sachen aufgemacht. Zum einen, weil du meintest, dass viele gar keine Bewertung schreiben, aber dass man das kennt, wenn was schlecht war, dann wird sofort eine Bewertung geschrieben. Wir waren am Wochenende bei Freunden grillen und das ist so ein Ding von mir. Ich liebe Salat bei anderen zu essen.
Ja, oh ja, kenn ich.
Man, ja, so, ich mag unsere Salatsoße auch, aber die kennt man halt. Und bei anderen liebe ich halt einfach Salat zu essen. Und da habe ich ihr das gesagt. Ich habe gesagt, ich liebe euren Salat und dass ich das eben. Und der Sohn hat gesagt, oh, ich weiß noch, einmal schon viel zu viel Essig reingemacht und war total sauer. Und da habe ich auch gesagt, siehst du hast bestimmt schon 500 Mal einen richtig geilen Salat gemacht, aber das eine Mal, wo es nicht gut war, das bleibt hängen.
Ja,
und so ist es bei den Leuten auch. Man sieht immer so schnell die negativen Sachen, aber dass halt, wie viel davor richtig gut gelaufen ist, oder das sieht man nicht. Und zudem mit dem beim Ralf, so das Höherpreisige, das, also ich konnte es total nachvollziehen, weil irgendwie traut man sich das auch gar nicht so zu sagen, weil das irgendwie bei den Leuten, ich weiß nicht, ob das so eine Neidgesellschaft ist oder was das so auslöst, dass man sich's gar nicht traut. Aber ich bin mittlerweile auch echt der Meinung, dass eine sehr gute Arbeit auch einfach gut honoriert werden darf.
Ja, finde ich auch, ja.
Und das ist halt das, wo aber, glaube ich, auch, wo man so ein Standing braucht, auch zu sagen, hey, wir machen eine gute Arbeit, wir liefern und das kostet halt auch.
Genau. Ja.
Und der diesen Anspruch hat, der wird sehen, kostet, aber ist es mir wert? Und der nicht, ist auch in Ordnung.
Ja,
man zwingt
so
ja niemanden,
genau.
Aber das ist halt einfach und ja, finde ich auch gut, so dass man dann sagt, so wir sind nicht auf dem Bazar, weil warum sollte man sehr gute Arbeit leisten und nicht dafür honoriert werden?
Genau, ja.
Das funktioniert halt auch einfach nicht. Du hast vorhin noch ganz kurz so die Schwierigkeiten in der Hochzeitsbranche angesprochen. Welche sind das denn?
Ja, also wie gesagt, unter anderem dieser Überfluss an Dienstleistern, sag ich mal, ist einer. Dann natürlich eben so, dass die Leute immer weniger Geld ausgeben wollen, aber irgendwie den gleichen Service dafür haben wollen. Es ist auch so, dass viele auch auf Nachhaltigkeit und so setzen, auch da aber nicht den Preis dafür bezahlen wollen. Ja, es ist einfach, wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Lieferanten zusammen, die in Europa fertigen, aber die Kleider in Europa produzieren zu lassen, kostet einfach mehr, wie wenn man sie in China produzieren lässt. Das sind einfach so Dinge, wo man sagt, ja, okay, alles wieder so Aspekte, entweder will ich das und dann bezahle ich das oder ich will es halt nicht und dann bin ich aber auch mit was Billigem zufrieden. So. Ja, wie gesagt, dann sehe ich ganz stark einfach so diesen Social-Media-Druck, den die Bräute so mit an die Hand kriegen. Das tut mir manchmal ganz arg leid, weil ich wünschte mir manchmal für die Bräute einfach viel mehr Leichtigkeit, zu sagen, ich genieße das jetzt einfach, ohne dass ich meinem Moodboard auf Pinterest gerecht werden muss oder so, ja, und zu sagen, ich nehme was, was ich auch gar nicht gedacht hätte. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, wo ich sage, das macht es nicht immer so einfach. Mhm. Für uns nicht, für die Braut nicht. Die Bräutigame haben, glaube ich, also die sind eigentlich immer, also wie du auch vorher gesagt hast, mit weniger Auswahl oder so, das finden die ja nicht ganz gut, dass man eben nicht die Masse wie in einem Kaufhaus vielleicht da hängen hat, sondern sagt, okay, also nicht, dass wir jetzt wenig Anzüge hätten, aber dass die einfach sagen, okay, es gibt so von jeder Farbe was und ich kann da leicht eine Auswahl treffen. Bei den Männern ist es auch so, die kommen und die wollen in einem Laden Schuhe, Gürtel, alles kaufen und dann fertig sein. So. Ja, aber das sind schon so die Sachen. Also ich glaube tatsächlich so, was es nicht so einfach für alle macht. Ja,
ja. Ja, das glaube ich. Wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass ihr ja schon auch für Qualität steht und euch hier wirklich einen Namen gemacht habt. Möchtest du abschließend vielleicht einmal noch sagen, was euch einzigartig macht?
Ich glaube tatsächlich, in der Welt, wo es so viele Geschäfte gibt, kann man nicht mehr sagen, mich macht einzigartig, dass ich die meisten Kleider habe oder den schönsten Laden. Ich sag so zu meinen Mädels immer, gerade auf den Messen, wenn viele Menschen ausstellen, also viele Brautgeschäfte, dann sage ich immer, wir müssen uns einfach so, wie wir sind, halt zeigen, ja, so mit unserer Art, mit dem, dass die Braut bei uns reinkommt und das einfach ganz herzlich ist, und das kriegen wir auch ganz viel rückgemeldet, dass es so familiär läuft, dass wir, man auch merkt, dass einfach wir so als, also ich bezeichne mich zum Beispiel auch nie so als der Chef, sondern dass wir einfach auch so als Team harmonieren, ja, und man eigentlich immer auch was zum Lachen hat. Und ich würde sagen, sicherlich gibt es das woanders auch, aber ich würde sagen, das leben wir sehr, sehr intensiv, dass ja die Leute sich bei uns einfach so heimisch fühlen. Und ja.
So das Authentische, oder?
Ja, ja.
Mhm. Ja, ich finde auch, du hast es vorhin kurz angesprochen mit dem Netzwerk, dass man so ja theoretisch auch einfach so Leute anschreiben könnte, die einem was bringen quasi oder das so bewerten. Und ich finde, ich sehe das bei mir, weil, also bei mir ist es so voll intuitiv. Ich habe zwar, wie ich dir gesagt habe, so meine Liste so, wo ich sage, ich finde einfach die Unternehmer hier spannend. Aber es würde mir gar nichts bringen, jetzt sagen, zu überlegen, boah, wer bringt mir am meisten?
Ja.
Weil wenn das jemand ist, wo ich gar nicht sage, so, ich finde das mega interessant und ich finde das spannend oder ich habe das Gefühl, das passt so, dann könnte ich ja gar kein authentisches Gespräch führen. Weil, also ich bin da auch so feinfühlig, ich könnte hier jetzt nicht sitzen mit jemandem, wo ich denke, boah, den kann ich eigentlich gar nicht sehen, aber der bringt mir halt irgendwie Reichweite oder so. Und bei richtig vielen, so wie bei dir, so, ich hatte dich auf dieser Liste und dann sehe ich, Brautgalerie Gilly Bartler hatte ich in der Story erwähnt, dann dachte ich so, und dann dachte ich so, hey, wenn wir jetzt schon in Kontakt sind, jetzt habe ich dich schon in meinen DM sozusagen, dann schreibe ich einfach. Und beim Ralf war es wirklich auch so, also das war nicht nur so gesagt, sondern ich bin im Ralf halt auf seine Unternehmensseite gefolgt und er hat diese Story gemacht, diese eine da. Und du hast einfach durchs Handy gemerkt, wie er einfach Bock hat und wie er sprüht und so. Und das sind für mich so Momente, wo ich nehme da auch wirklich das Handy und ich schreibe dann einfach. Früher hätte ich stundenlang überlegt, was schreibe ich da jetzt? Und mittlerweile finde ich das einfach so schön, weil das ja auch genau das ist, worum es mir geht. So dieses dafür brennen, was man macht. Und das bringt einem im Endeffekt viel mehr, mit so Leuten dann auch zusammenzukommen. Die da ähnlich denken und einfach ähnlich sind, bringt mir viel mehr als irgendeine Reichweite, die man jetzt irgendwie künstlich sich generieren wollte.
Ja,
und
man sieht ja auch manchmal, was daraus wird, ne? So, also
total.
Ich teile die Story, ohne jetzt, dass ich dachte, du lädst mich jetzt hier ein, sondern einfach, weil ich es gern angehört habe und jetzt sitze ich heute hier so, ja. Und dann merkt man ja auch, also manchmal bringt man ja auch so einen kleinen Stein ins Rollen und kriegt nachher doch was Tolles daraus, indem man jemand Neues kennenlernt oder so. Und das ist ja eigentlich so das Schöne daran.
Voll, eben. Ja. Und ich finde, das passiert halt eben. Und das war ja auch das, was du jetzt meintest, mit was euch einzigartig macht, mit diesem Echtsein und Authentischsein einfach, weil das, finde ich, einfach in eine ganz andere Richtung Türen öffnet, als wenn ich jetzt so strategisch überlege, so was machen wir jetzt, um uns toll darzustellen oder Reichweite zu kriegen. Und ich glaube, dass die Leute das, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, aber ich glaube das halt auch, dass die Leute das heutzutage auch wirklich wertschätzen, wenn mal noch was echt ist und authentisch.
Ja, das glaube ich auch.
Schön. Ich bin durch mit meinen Fragen. Ja, cool. Du darfst gerne, also falls du noch was sagen möchtest.
Ja, also ich muss echt sagen, so wie der Ralf gesagt hat, es ist wie beim Kaffeeklatsch. Ich war ja erst wegen unter Schock, wo du gesagt hast, also die Fragen kriegt man vorher nicht. Das soll alles ganz ganz spontan
Bauch
sein.
Raus,
so. Ja, aus dem Bauch raus. Aber das war jetzt wirklich irgendwie ganz einfach. Also ja.
Weil es halt wirklich aus dem Bauch kommt. Also ich habe das auch, ich habe auch schon mit Geschäftsführern und so halt so Interviews so für die halt, weißt, Videos gedreht, wo die für irgendwas, und du merkst, sobald da dieser Zettel liegt, wo man sich Sachen vor, du bist so unfrei einfach, weil man sich Sachen dann vorgenommen hat, und ich finde das auch total schön, weil das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir hier jetzt so einen Leitfaden mache und so, sondern es sind ja wirklich auch Sachen, die interessieren mich. Also wenn wir jetzt uns irgendwie bei einem Event getroffen hätten oder so, dann hätte ich dir wahrscheinlich die meisten Fragen davon auch gestellt, weil es mich einfach interessiert. Ja. Und das finde ich auch schön, dass es nicht so was Vorbereitetes ist, wo man überlegt, was sage ich jetzt, dass das gut ankommt, sondern es ist wirklich halt echt.
Ja.
Und deswegen, schön, hast du auch sehr toll gemacht.
Also das war mein Feedback an dich, dass du es auch sehr toll gemacht hast.
Dankeschön. Ja, und du hast vorhin gesagt, du hast sehr wenig Zeit, deswegen umso größeres Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, für die Hörer war es auch wieder super spannend und inspirierend. Und wie immer dürfen sie auch Fragen stellen, gehe ich davon aus, falls sie noch Fragen an dich haben. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Ja.
Bis dann.